Servus miteinander. Eine frische Folge Mir sind vier, heute mit Torben. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Wir sprechen heute natürlich ausführlich über den Klassiker noch. Ist ja noch nicht so lange her und war auch ein Spiel, wo wirklich viel drin war. Du dürftest einen Mittelfeldspieler des FC Bayern gestern zum Interview treffen, Torben. Auch darüber sprechen wir und über ihn nochmal so als Mensch, als Spieler beim FC Bayern. Und dann gab es ja auch noch eine Champions-League-Auslosung, bei der die Bayern verhältnismäßig gut wegkamen. Ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen. Folge 40. Auf geht's.
Mir sind vier. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Torben, Klassiker, Dortmund, Bayern. Die Bayern haben es gewonnen in Dortmund 3-2. Du warst vor Ort. Erstmal so ein bisschen allgemein. Wie war das Erlebnis? Freitag bist du hin, Sonntag bist du zurück. Wie waren die drei Tage da in Dortmund für dich?
Ja, haben Spaß gemacht. Die war eigentlich komplette Wochenende, bis auf die Nächte natürlich mit Jesko, unserem BVB-Reporter.
Die Nächte nicht?
Zusammen und hat Spaß gemacht. Also die Atmosphäre, Klassiker, ist auch immer was ganz Besonderes, dann auch in Dortmund. Und wir waren noch vorher am Samstag im Schmackes von Kevin Großkreuz nachmittags eine Kleinigkeit essen, nachdem wir noch unsere Schalten absolviert hatten. Und dann war ja der Fanmarsch, der direkt dort auch am Schmackes vorbeiging. Das war schon überragend, was da für eine Bewegung ist, wie viele Menschen an diesem Fanmarsch teilgenommen haben, wie das gleich alles total durchorganisiert ist, weil direkt danach auch die Kehrer, die Autos da alle hinterherfahren und gleich die ganzen Flaschen, Dosen, alles, was da lag, komplett weggekehrt wird. Und dann eben die Stimmung im Stadion, das war schon wirklich hochgradig beeindruckend, was da um das Stadion passiert und dann eben halt auch, bevor es losgeht und mit dem Anpfiff dann auch die Choreo, wo sie Heya BVB da entsprechend gezündet haben so ein bisschen und klar, ein bisschen negativ der Zwischenfall der Ultras der Bayern mit der Dortmunder Polizei. Da gibt's zwei gegenseitige Darstellung, wie es da eben halt vor dem Block beim Einlass dann gewesen ist. Das hat so ein bisschen die Stimmung auf Seiten der Bayern getrübt, aber insgesamt war das ein schönes Wochenende.
Dann lass auch zwei Sachen mal kurz eingehen, bevor wir so richtig aufs Sportliche kommen. Ich war selbst auch noch nie im Signal Iduna Park, hat sich noch nie ergeben und ich bin mir sicher, viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht. Erklär mal so ein bisschen, es wird ja immer wieder gelobt, klar, es ist ein Riesenstadion mit dieser gelben Wand, das wissen glaube ich alle, aber kannst du es ein bisschen nochmal erklären, einordnen, wie das da im Stadion ist? Vielleicht auch so Vergleich Allianz Arena, kann man es überhaupt vergleichen?
Nein, weil das für mich unterschiedliche Fankulturen sind. Also du siehst schon rund um das Stadion Signal Iduna Park, wir haben ja am Freitag auch einige Schalten noch gemacht, auch am Abend. Da tummelt sich das schon so ein bisschen, ne, um die Arena. Da gibt's dann so kleine Bütchen und rum und dem Fanshop. Da sitzen dann die BVB-Fans und hauen sich die Bratwurst und die Biere rein. Also eine ganz, ja, das ist so eine Fußballatmosphäre, die du schon auch einen Abend vor dem Spiel spürst. Natürlich ist es bei der Allianz Arena natürlich ein ganz anderes Konstrukt. Da gibt's keine Buden jetzt irgendwie auf der Esplanade jetzt auch Spiel oder Tage vor dem Spiel. Also du spürst schon, das ist ja, das pulsiert mehr als hier in München rund um die Arena. Aber wie gesagt, das hat dann auch Gründe, was den Standort an sich angeht. Und dann am Spieltag selbst, da ist schon relativ früh was rund um das Stadion und es ist schon auch sehr imposant, wenn du da hinfährst und dann eben halt auch dieses Stadion siehst, ne? Also das macht schon was mit einem. Und drin sowieso die Atmosphäre, gelbe Wand hast du angesprochen. Ich habe es als Spieler damals erleben dürfen und jetzt eben halt auch in meiner Eigenschaft als Reporter für Sky war ich jetzt schon einige Male da. Also das ist schon was ganz Besonderes, ne? Auch nah dran zu sein, die Tribünen, die da hochgehen. Klar, das hast du auch in anderen Stadien, hast du auf Schalke, in Hamburg, auch in der Arena und so weiter. In München gibt's genügend Beispiele, aber diese Fans, diese Leidenschaft dort in Dortmund ist schon besonders, würde ich sagen.
Es ist einfach was Besonderes letztendlich. Ich bin gespannt, ich werde es mir irgendwann mal angucken, bin ich mir sicher. Es klingt so ein bisschen auch nach England, wie du sagst, auch mit den Buden drumherum, wo man sich sein Bier noch holt, seine Bratwurst, seine Burger, ja, was auch immer. Man macht einfach ein wirkliches Event draus. Es geht nicht nur ums Fußballspiel, es geht einfach auch ums Drumherum. Und das ist doch eine schöne Sache. Unschöne Sache, du hast es auch kurz schon angerissen, so dieser Fanärger. Es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei, die haben sich jetzt auch nochmal gemeldet. Es gab wohl gefälschte oder zumindest keine korrekten Tickets, mit denen Leute aber ins Stadion wollten, die dann trotzdem irgendwie versucht haben und auch teilweise reinkamen und so. Das ist bisher so Ja, der Stand der Dinge. Hast du noch irgendwie ein, zwei Insights oder sollen wir erstmal abwarten, bis es da nochmal offizielle Statements vielleicht auch aus dem Fanlager gibt?
Ja, gab's ja auch von der Münchner Fanszene gab's da ja auch entsprechende Stellungnahmen und die der Dortmunder Polizei und ja, wie es so häufig ist, ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, unverhältnismäßig dann reinzuknüppeln oder mit Pfefferspray darum zu donnern, das ist natürlich die eine Seite. Auf der anderen Seite, ja, gibt's eben halt auch die Stellungnahme der Dortmunder Polizei. Also ich war nicht selbst dabei, deswegen ich sag immer, da irgendwo in der Mitte liegt sicherlich die Wahrheit, also dass da auch komplett alles mit rechten Dingen zuging. Ich würde es mal so formulieren und das ja kann ich mir auch nicht ganz vorstellen und ja, dass die Polizei, wie gesagt, einfach nur so aus Lust und Laune draufknüppelt, wage ich auch zu bezweifeln, ob es dann eben halt in dieser Art und Weise sein muss, egal was da vorgefallen ist. Aber wie gesagt, da war ich nicht live vor Ort, beziehungsweise ich war live vor Ort, aber habe eben halt diese Situation nicht mitbekommen. Und wenn dann eben am Ende ja der Support eingestellt wird, dann ja, ist es nicht im Sinne des Fußballs und ja. Ich denke, da ist generell auch ein Maß gefordert, auch von Seiten der Polizei und auch von Seiten der Fans, dass es da wieder so ein ja, vielleicht gemeinsamen Konsens gibt, dass es nicht immer eskaliert, egal ob jetzt von Polizeiseite oder eben halt auch von Fanseite aus.
Ist ja klar, dass, ja, also logisch oder hoffe ich logisch, bei uns zumindest im Land, dass die Polizei da nichts willkürlich macht. Einerseits, genau. Und andererseits, ja, die Fans werden sich was erlaubt haben, in welchem Maße dann auch immer. Wir gucken es uns an, passiert immer mal wieder. Mal schauen, ob da noch was, ja, so quasi der Weisheit letzter Schluss noch irgendwie passiert. So, gucken wir uns an. Aber schnell zum Sportlichen. Ich habe es gesagt, die Bayern haben 3-2 gewonnen. Ich habe es natürlich im Fernsehen auch geguckt. Ich dachte mir, so ein 2-2 wäre ja, quasi gerecht gewesen, auf eine Art. Ja, die Bayern vielleicht hier und da ein bisschen gefährlicher. Es war so ein bisschen ein wildes Spiel, fand ich. Also ein geiles Spiel zum Zuschauen, aber so ein bisschen wild im Sinne von relativ viele Ballverluste. Einfach beide Mannschaften sehr heiß. Hast du gemerkt, beide wollten unbedingt diesen Sieg. War es denn aus deiner Sicht ein verdienter Sieg für die Bayern oder gehst du mit, dass vielleicht ein Unentschieden so das gerechteste Ergebnis wäre?
Ja, letztendlich habe ich damit gerechnet nach dem 2-2, nach Svenssons Ausgleich. Und
ich hätte es auch gesagt, ja.
Dann muss man aber fair enough sein und auch sagen, das Tor von Kimmich, das war einfach ja Weltklasse, ne? Also den aus der Luft mit dem in Anführungsstrichen falschen Fuß so zu nehmen und so platziert da oben reinzuzimmern. Ich hatte Kimmich danach in der Mixzone ja auch noch gehabt und habe ihn auf das Tor auch angesprochen. Und er sagte auch, ja, trainiert's auch ab und zu. Ja, die Spieler lachen dann auch schon manchmal, wenn da irgendeiner mal eben halt in dem Fangzaun landet oder eben weit drüber geht. Aber ja, er hat gesagt, er hat den perfekt getroffen und ja, freut sich natürlich sehr, weil er auch zugegeben hat, so ein Ding so zu nehmen. Wie gesagt, das ist ein All-In. Der kann da oben mal einen Knick einfliegen, aber der kann dann eben halt auch mal hinten dann entsprechend auf der Tribüne landen. Und von daher war es ein total temporeiches Spiel. Ich war überrascht aufgrund der Dortmunder Leistung auch, ne? Also ich meine, die waren dauerbelastet, die mussten die Playoff-Schleife drehen, die mussten diese ja späte Enttäuschung ja aus den Ohren oder aus dem Raum zwischen den Ohren wegbekommen. Und dann eben so eine Leistung abzurufen, das hat mich schon begeistert. Und insgesamt war es eine Werbung für den deutschen Fußball von beiden Mannschaften. Da eben halt auch offenes Visier und gib ihn gerade in der zweiten Halbzeit. Na, das ging ja hoch und runter und ja, war geschmeidig da zu sein.
Da nehme ich auch wieder das Wort oder das Land England in den Kopf. Ich fand, es hatte so ein bisschen was Premier League-Spieliges. Seit ein paar Jahren geht es einfach in der Premier League sehr viel um Körperliches, sehr viel um Geschwindigkeit. Und das war irgendwie auch so ein Spiel. Also das hätte jetzt auch, ich weiß nicht, Arsenal gegen Chelsea sein können oder sowas. So ein bisschen vom Spielprinzip hatte ich zwischendurch ein, zwei Mal zumindest den Eindruck. Ich war auch überrascht. Wir waren beide vorher ja in unseren Prognosen relativ klar, dass es ein relativ klares Ding für die Bayern wird. Aber wie du sagst, auch Respekt an die Dortmunder, wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und Niko Kovac kriegt es einfach hin, seine Mannschaften. Selbst wenn die, ja, wenn da vor der, also im Sommer so ein paar Spieler dazukommen und im Winter wieder welche weg mit Anselmino und so weiter, er kriegt es immer wieder hin, so eine Einheit draus zu formen und eben gerade auch diesen Kampfgeist, diese Leidenschaft den Spielern eben einzuimpfen. Und das fand ich wirklich beeindruckend am Samstag. Und das ist dann letztendlich der Anteil auch von Niko Kovac, schon einen großen Anteil, oder?
Ja, absolut. Ich meine, er bekommt seine Mannschaften fit, das ist schon mal der erste Punkt. Also die können marschieren, ne? Also es war jetzt auch in dem Spiel so, vielleicht die letzten 10 Minuten, 15 Minuten so, dass es vielleicht ein bisschen Aderlass gegeben hat, aber fit sind seine Mannschaften. Und man muss ja sagen, wenn die Bayern nicht so eine Fabelsaison spielen, ja, die Dortmunder sind ja nicht schlecht unterwegs. Das waren jetzt die zwei Niederlagen.
Das erste Spiel jetzt verloren.
Ja. Das zweite jetzt gegen die Bayern, also Hin- und Rückspiel. Aber das ist schon eine richtig gute Leistung, die Dortmunder abgerufen haben und eine ganze Saison. Aber die Bayern, sind halt perfekt unterwegs, 11 Punkte Vorsprung, Meisterschaft machen wir einen Haken hinter. Auch Kimmich hat es relativ klar gesagt, dass er dann eben auch glaubt, dass man sich den Vorsprung nicht nehmen wird. Nein, das werden sie auch nicht. Alle anderen haben sich noch ein bisschen bedeckt gehalten. Fairness halber auch hat was mit Respekt zu tun. Dann auch okay, dass man so formuliert, aber ich glaube, wir sind uns da alle einig. Aber Borussia Dortmund spielt an und für sich eben halt auch eine richtig gute Serie. Aber hast halt eine Mannschaft, Kompanie hat ein Biest erschaffen, wie ich mal gesagt habe. Mhm. Das zeigen sie national auf jeden Fall.
Ja, gehe ich komplett mit. Zwei entscheidende Szenen, vielleicht können wir auf die noch kurz eingehen. Das eine ist für mich Schlotterbeck gegen Stanisic, Grätsche. Ich habe eine relativ neutrale Sicht der Dinge. Ich finde Gelb gerade noch okay. Ich finde aber auch, und er hat es ja auch selbst gesagt nach dem Spiel, ich hätte auch Rot okay gefunden. Er trifft halt super klar den Ball, grätscht halt aber gleichzeitig so über den Ball und trifft dadurch halt Stanisic deutlich oberhalb des Sprunggelenks. Wie siehst du es denn als ehemaliger Profi?
Ja, genau die Erklärung. Also ich habe es am Sonntag auch einige Male gesagt in Gumofa, da ging es nämlich auch um die Szene. Ich bin da komplett genauso bei der, wie du es erklärt hast. Es ist eine klare Grätsche, die geht zum Ball. Es ist leider dieses Rübergleiten durch diese Bewegung, ja, über den Ball rüber und dann ist es natürlich ein extremes Trefferbild. Alles richtig, trifft ihn natürlich auch schmerzhaft. Aber die Attacke, die Grätsche ging ganz klar Richtung Ball. Wenn er unter dem Ball grätscht oder den irgendwie anders, dann spielt er zuerst klar den Ball und trifft ihn möglicherweise auch ein bisschen weiter unten, wird ihn danach sicherlich auch treffen. Aber für mich klar auf dem Ball, an dem Ball, Ball auch gespielt und diese komische Bewegung dann eben halt, dieses Rüberrutschen über den Ball. Für mich eine super Entscheidung vom Schiri. Herr Blonski, dass er da die gelbe Karte gezogen hat, finde ich absolut richtig. Ich weiß, es wird kontrovers diskutiert. Viele sagen, klar, rote Karte runter, hin und her. Ja, gerne, nehme ich gerne zur Kenntnis. Aber ich bleib dabei, dass der Schiri absolut richtig entschieden hat in dieser Szene.
Findest du, man darf dann einen Unterschied machen, ob Stanisic sich wirklich verletzt und raus muss oder ob er eben weiterspielen kann? Ich tue mich damit irgendwie so ein bisschen schwer, weil irgendwie ist es, klar, es ist so ein bisschen logisch, aber ich finde es schwierig.
Gefährliche Aussage von Nico, ne? Also ich muss auch sagen, ich habe die danach gehört und habe mir gedacht, boah, Nico, ich weiß, du warst auch ein harter Hund und und ich war es mit Sicherheit auch, aber also diese Kausalität zu stellen oder zu sagen, also wenn er danach nicht weiterspielen muss und mit der Trage runtergetragen wird, dann kann ich das verstehen, dass eine rote Karte ist, aber er konnte ja weiterspielen. Also wenn das der Indikator ist, ob man jetzt mal gelb oder rot gibt. Ei, schmaler Grat. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob er das so danach noch voller Adrenalin oder so gesagt hat und vielleicht ein bisschen unüberlegt. Aber Nico, das können wir auch gerne mal unter vier Augen ausdiskutieren, weil das, weiß ich nicht. Wenn das der Indikator sein sollte, dann wird es in Zukunft schwierig.
Ich finde es auch nicht richtig. Es war auch mal kurz Thema so, also gleiche Thematik bei Luis Diaz in der Champions League gegen PSG, gegen Achraf Hakimi, wo Diaz dann eben mit Rot runterging und wo viele auch gesagt haben, ja, wenn Hakimi sich vielleicht nicht verletzt hätte, dann wäre es vielleicht gelb gewesen. Ich finde auch, es sollte keine Rolle spielen. Ich bin da bei dir. Dann zweite Szene, wieder Nico Schlotterbeck beteiligt. Thema Elfmeter, Thema Foul gegen Joshua Kimmich. Reicht der Kontakt für dich, für einen Elfer? Ich lege mich da klar fest, ja, wenn er im Elfer ihn unten am Fuß berührt, im Strafraum meine ich, dann ist es ein Elfmeter.
Ja, was Stani in der Szene, nicht Kimmich. Aber das ist egal. Wie du gerade überlegst. Nee, das war tatsächlich Stani, der da schön,
glaub, ja,
schön eingedreht hat.
Stimmt, ja, ja, stimmt. Kimmich macht das Siegtor. Ja, ja,
das ist völlig richtig. Das war natürlich auch ein geiler Move von Stani, muss ich sagen. Und ja, es ist ein kleiner Kontakt, ne? Also nix Wildes. Und aber ich glaube, das nimmst du als dann in dem Fall Stürmer oder Offensiver oder dann auch Offensiver Stani dann auch sicherlich gerne an. Du spürst unten den Kontakt und gehst dann halt runter, ob man normalerweise, vielleicht kann man da auch weiterspielen in der Szene, ne? Also er war ja schon fast vorbei und
läuft erst, so, ja.
Genau, läuft er quer und kann vielleicht auch selber reinnageln, aber er spürt den Kontakt, Schlotti trifft ihn und es war kein großer und doller Kontakt, aber wenn er da eben halt zu Boden geht und fällt, dann kann man diesen Elfmeter absolut geben.
Ich finde, da muss man Stanisic auch keine Vorwürfe machen, weil
nee,
ja, vielleicht hätte er weiterlaufen können, vielleicht auch nicht, war auf jeden Fall aus dem Rhythmus. Und wenn du dann die Chance hast, der Harry Kane halt zum Elfer antreten zu lassen, also das ist dann für mich wirklich clever, weit weg von der Schwalbe. Und dann aber auch in dem Punkt noch Lob an Gregor Kobel, dass er ihn fast hält. Ich war mir kurz diese Viertelsekunde sicher, dass er ihn hat, ja. Aber am Ende dann ja ein bisschen zu hart, ein bisschen zu platziert geschossen, auch wenn es mit Sicherheit nicht sein bester Elfer war, den er bisher so getreten hat, aber super beeindruckend, jetzt schon ja weiter in jeden Bundesliga-Elfmeter verwandelt, 10 in dieser Saison schon, hat damit auch Gerd Müller gleichgezogen. Also Hut ab, Harry Kane, und dann lass bei ihm auch noch kurz bleiben. Er ist in den Topspielen halt immer da, ne? Ich habe noch ein, zwei ja. Zahlen. Viertes Bundesligaspiel in Folge jetzt mehrfach getroffen, sogar im 7. Pflichtspiel in Folge mindestens ein Tor, 30 Tore nach 24 Bundesligaspielen. Ja, es ist einfach beeindruckend. Lewandowski stand jetzt übrigens nach diesem Spieltag ein 31, Tor besser.
Ja.
Genau. Ja, wird spannend mit dem Rekord, aber Harry Kane, uns gehen irgendwann die Superlative und die Komplimente aus, aber vielleicht darauf einzugehen, er ist halt in den Topspielen auch immer da oder fast immer, ne? In den wichtigen Duellen. Und ja, das zeigt halt da noch besonders seine Klasse, finde ich.
Ja, und dann auch wieder das Pensum, ne? Auch gegen Dortmund hat er sich wieder fallen ja. lassen und dann wieder seine Diagonalbälle, Seitenwechsel gespielt, Verlagerung, einfach top und ja, eben halt. Das Tor war auch super rausgespielt, ne? Also boah. Kimmich mit dem Schnuffi rein, Gnabry die Übersicht, den einfach locker nur quer zu legen mit dem Kopf.
Und dann aber cool auch Kane dann bleibt, ne? Der ja, nimmt genau. sich halt dann seine Zeit da, 4 Meter vom Tor oder 6 Meter
genau.
vom Tor.
Genau, nicht hektisch, einfach lockere linke Innenseite, locker reingeschoben. Also so eiskalt und ruhig vor dem Tor zu bleiben, da gibt's sicherlich auch andere. Also wenn ich den bekommen hätte, wäre wahrscheinlich hektisch geworden, hätte mit Vollspann irgendwo raufgeballert. Aber also herausragend. Und ich bleibe ja dabei. Ich habe es ja schon vor Wochen gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Harry diesen Rekord auch knacken wird von Lewandowski. Und das war auch übrigens der Tenor, so viel kurz schon mal vorab, von Pablo im Interview, dass er auch gesagt hat, er wird schaffen. Und wenn es einer schafft, dann der Harry. Also da hat man auch den Willen, den Antrieb, ihn zu füttern, ihn ja weiter Vorlagen zu geben. Also das hast du auch rausgehört. Sie haben selber noch die Bayern diesen Rekord von 101 Toren, Saison 71-72, den auch nochmal zu schlagen. Die stehen bei 88 Toren, das sind noch 10 ja, Spiele.
Den
werden die pulverisieren. Ja. Und was Harry angeht, glaube ich auch, dass da wird nochmal der ein oder andere Elfmeter dazukommen, weil die Bayern ganz einfach viele Aktionen im Strafraum der Gegner haben. Und aus dem Spiel heraus wird auch noch ein paar Schnuffis machen. Also deswegen, also die Saison sieht ganz gut aus.
Bin da komplett bei dir. Wer mich nicht überzeugt hat, sind die beiden Flügel gewesen am Samstag. Ulisse und Diaz, ja, Dortmund gut verteidigt, aber die beiden auch irgendwie so ein bisschen, ja, auf jeden Fall mal unauffällig, oder? Oder wie hast du es im Stadion erlebt?
Ja, genau so. Also gerade erste Halbzeit sehr unauffällig, nicht so wirklich in die Aktion reingekommen. Zweite Halbzeit. Ja, war es dann schon auch ein bisschen besser und aber es war jetzt sicherlich nicht eines der besten Spiele der Flügelzange, aber sie haben dann eben halt die Qualität, Ulisse dann eben auch mit zu initiieren, den Siegtreffer auch, ging ja auch über seine Seite damit rüber, aber sind dann eben auch diese Momente, die dann ausreichen, um dann eben auch ein Spiel gewinnen zu können. Und Dortmund, Kompliment auch, die haben es gut wegverteidigt, haben das da ganz ordentlich gemacht.
Bin gespannt, wie gerade sich Ulisse und Diaz dann so, wenn sie in der Champions League so in die entscheidende Phase geht, Viertelfinale gegen City und Real, wenn man gegen Atalanta jetzt weiterkommt, wie es dann gegen diese ja auch defensiv starken Mannschaften eben aussieht mit dieser Offensive. Klar, haben sie das Potenzial, aber gerade in so einem Spiel müssen dann eben Ulisse und Diaz im Zweifel auch ein bisschen mehr nochmal liefern. Apropos Dortmund-Defensive, Emre Can musste dann doch zur Halbzeitpause raus, hat sich einfach in dieser Szene mit Conny Leimers Kreuzband gerissen. erstmal die Frage nochmal an dich als Ex-Profi. Hattest du mal eine Szene, wo du dich verletzt hast und erst sagtest, ja, es geht noch und dann eben doch gemerkt, es geht nicht und dann war es vielleicht auch wirklich was bisschen Schwereres? Dieses Adrenalin gerade im Stadion, das macht halt viel aus, dann, ne?
Ja, das macht natürlich viel aus. Bei meinem Kreuzbandriss wusste ich persönlich gleich, was los ist. Also ich habe die Schublade gespürt und es war auch eine andere Bewegung als Emre. Das sah ja eigentlich so aus, dass er ein bisschen Stemmschritt macht und du hast ja gar nicht groß gesehen, dass das Knie da irgendwie zur Seite weggeknickt ist oder so. Also bei mir wusste ich es gleich. Ich hatte mal Sprunggelenk, wo ich da umgeknickt bin. Die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt, die alte Anekdote, wo Lorand gesagt hat, geh, ne, Tape rum auf die nackte Haut und dann Tape umbekommen und habe ich noch 10 Minuten gespielt, um danach noch einen größeren Ballon zu haben. Aber es geht halt mit Adrenalin, ist es tatsächlich so, dass du ja da nochmal weitermachst und rüber gehst und denkst, okay, so ganz so schlimm ist es hoffentlich nicht. Aber am Ende ist es halt die bittere und traurige Diagnose für ihn, für Borussia Dortmund. Vertrag läuft aus im Sommer, da kommt da ganz viele Dinge eben halt auch zusammen und deswegen gute Besserung, Emre, auch nochmal auf diesem Weg. Ich fand's auch super. Leon Goretzka, ich war ja unten in der Mixzone, ist dann rausgekommen, hat sich direkt erkundigt, wo er sitzt und ist dann auch nochmal, er saß auf der Beifahrerseite im Auto und da ist Leon auch nochmal hingegangen, hat ihn da auch nochmal umarmt, gesprochen und Mut zugeredet. Also Adeyemi auch. Also das sieht man schon, dass da Zusammenhalt ist, auch wenn es dann in dem Fall Leon Goretzka war und so soll das sein, ja.
Genau, gute Besserung an der Stelle auch von mir nochmal. Ich habe tatsächlich an mich denken müssen in dem Fall. Ich war 17 auf einem fußballerisch überschaubarem Niveau und habe mir tatsächlich das Kreuzband angerissen, was ich danach erfahren habe. Bin erst raus, habe nochmal ein paar lockere Läufe gemacht, meinte zum Trainer, ja, geht gleich wieder. Habe dann nochmal einen Sprint angezogen und habe gemerkt, nee, es geht doch nicht. Also das kann schon mal vorkommen. Ist jetzt nichts super, super Ungewöhnliches, aber natürlich trotzdem zeigt es nochmal auch so den Willen von Emre Can, finde ich. Weil er natürlich gemerkt hat, da ist was, da ist ein bisschen Instabilität. In der Hoffnung, dass es nichts Schlimmes ist. Nochmal, gute Besserung, Emre Can. Dann lass uns nochmal wieder natürlich zurück auf die Bayern gucken. Eins fand ich noch auffällig, weil man eben nichts davon gesehen hat. Lennart Kahl, 90 Minuten auf der Bank. Gegen Frankfurt auch schon 90 Minuten auf der Bank. Ich frage dich erstmal, wie siehst du die Situation? Ist es eine Situation oder ist es dieses, der wurde gerade 18, völlig normal, dass man da auch mal nicht die beste Phase hat und sich dann halt auch auf der Bank wiederfindet?
Das ist auf der einen Seite normal. Das Problem ist, wir haben keine Einblicke ins Training, wenn der Vorhang immer zugezogen ist. Das kann auch dann eben halt eine Maßnahme vom Trainer sein, dass er sagt, du, im Training gefällt mir gerade nicht so, lässt vielleicht ein bisschen schleifen. Das ist jetzt einfach nur mal eine Vermutung oder eine These. Ich kann es, wie gesagt, nicht belegen. Dass dann eben der Trainer auch sagt, du, Signal kommt im Training, über Trainingsleistung sich dann auch zu empfehlen, gerade auch in dem Alter. Auf der anderen Seite ist es auch legitim und normal, dass du dann eben nach so einem Aufstieg, nach so einem Hype, hatte ich vor ein paar Wochen auch gesagt, dass ich gespannt bin, wie er diesen Höhenflug und da hochzukommen und so, dass er auch alles verkraftet und ob er das kompensieren kann, jetzt eben halt auch über die ganze Saison. Vollkommen normal und legitim, dass dann eben auch solche Phasen kommen, wo er dann eben halt nicht von Anfang an spielt oder wenn er reinkommt, dann vielleicht auch hier und da mal anfängt, ein bisschen zu denken, was er auf gar keinen Fall machen soll, sondern einfach so weiterspielen, so unbekümmert, wie er es gemacht hat. Und ich gehe auch davon aus, dass wir ihn gegen Gladbach jetzt am Freitag da auch in der Startelf sehen sollten, auch den ein oder anderen Spieler mal in der Startelf wieder sehen, weil es geht jetzt eben auch in die Phasen englische Wochen, da kann was mal passieren mit einer muskulären Verletzung, mit einer anderen Verletzung, mit einer Sperre oder was da auch alles zukommen kann. Und deswegen ist es wichtig, eben halt den Kader auch bei Laune oder vielmehr am Laufen zu behalten und dann eben auch einigen Spielern Spielpraxis zu geben. Und da ist jetzt so ein Spiel bei 11 Punkten Vorsprung, Borussia Mönchengladbach, dann geht's nach Bergamo, kurze Woche, Dienstag dann in der Champions League, dass dann Goretzka von Beginn an auflaufen kann, dass ein Lennart Kahl spielt, dass Min-Jae Kim vielleicht hinten Upama ersetzt, dass Tom Bischoff möglicherweise mal hinten links in der Kette verteidigt, so um eben halt die Spieler Guerrero auch lange nicht mehr gespielt, Jackson sollte vielleicht auch mal reinkommen, die letzten 30 Minuten, also wird nicht von Beginn an spielen. Harry Kane lässt du jetzt nicht draußen, der hat noch ein bisschen was vor. Aber deswegen, das glaube ich so, dass diese ganze Gemengelage auch dazu führen wird, dass Lennart jetzt auch wieder den ein oder anderen Einsatz mehr haben wird.
Glaube ich auch. Das nochmal an der Stelle, eben 18 Jahre jung, gerade 18 geworden. Der Junge hat alle Zeit der Welt. Der Junge kann auch mal ein paar Spiele auf der Bank sitzen, aber ich bin bei dir. Ich erwarte ihn dann gegen Gladbach auch, ob in der Startelf oder zumindest mit einigen Minuten werden wir dann sehen. Abschließend, Meisterschaft ist entschieden. Ne? Also was die Bayern werden nicht 4 Spiele verlieren, die Dortmund noch gewinnt. Deswegen diese 11 Punkte, bei denen wird es mindestens bleiben, glaube ich. Und ich glaube, da gehst du auch mit.
Hey, das sind 10 Spiele, das sind 30 Punkte. Weißt du, was da noch passieren kann? Bist du wahnsinnig? Also das sicher ja, tu nicht.
So jetzt.
Nein, also wie kommst du auf so eine steile These? Nochmal hart bei dir. Also das wird definitiv nochmal ein richtig spannendes Meisterschaft. Mhm. Ja, okay, lassen wir das. Ja, also Meisterschaft
ich leider
ist durch.
Zu gut, Torben. Ich habe es dir von Anfang an gar nicht abgekauft.
Genau, ja, die Schale, die geht schon mal auf den Marienplatz, wird wahrscheinlich wieder eine doppelte Meisterfeier, zumindest auch mit den Frauen des FC Bayern. Und bin gespannt, ob da die ein oder andere Trophäe dann noch mit auf dem Balkon steht.
Wer auf jeden Fall mit auf dem Balkon steht, wenn nichts Komisches passiert, ist Alex Pavlovic. Mit dem dürftest du dich gestern unterhalten. Was für eine Überleitung. Sag mal, wie war er denn so? Wie ist er denn so, wenn man sich so dann auch mal ohne Kamera kurz mit dem unterhält?
Ja, völlige Tiefenentspannung, hat gelacht, als er reinkam, hat mich begrüßt. Dann waren ja 3 Interview-Slots von der DFL, von uns und The Zone. Und man hat am Anfang schon gemerkt, dass er so ein bisschen braucht. Die DFL hat angefangen und ja, bisschen nervöser, noch so ein bisschen auf dem Stuhl hin und her gerutscht, so ein paar, ne, so, aber und dann super gemacht, also total entspannt bei mir, wir haben viel gelacht ja, war die ersten 2 Fragen auch gestellt und dann kamen relativ ganz kurze Antworten, wo ich gedacht habe, ei, oh, das muss ich noch ein paar mehr Fragen hinten dran hängen. Aber nee, dann Eis gebrochen und dann waren da total interessante Sachen dabei. Also ich will gar nicht so
was soll ich schon? Ein bisschen anteasen. Also es läuft das fürs Protokoll, das große Interview bei uns dann auch im TV ab 19 Uhr auf Sky Sport News. Eben mit Torben auch, der fleißig die Fragen stellt, mit Sicherheit auch das ein oder andere mal im Bild sein wird. Und so ein bisschen kann man, glaube ich, schon mal anteasen. So 1-2 Sachen, was ist hängen geblieben?
Ja, sein größter, ich werde es nicht verraten, aber so sein größter Kritiker. Ne? Das ist ja so die Frage, ne? Wer motiviert denn, wer gibt ihnen vielleicht auch mal die ein oder andere Ansage, wer beäugt auch die ein oder andere Sache kritisch bei ihm, wer gibt ihnen da Hinweise und Tipps, das ist ganz interessant. Vielleicht kommt der ein oder andere drauf, vielleicht ist der ein oder andere auch überrascht. Also das werde ich nicht jetzt hier auflösen, aber Vorbild zum Beispiel, es ging um diese körperliche Transformation bei ihm. Fußballerisch hat er einige genannt, Busquets genannt, Xavi genannt, so, aber was diese Körperlichkeit angeht, ist Cristiano Ronaldo sein ganz, ganz großes Vorbild, hat gesagt, wie der sich auf Spiele vorbereitet, wie er jetzt eben halt in dem hohen Alter noch performt und ja, wie er beieinander ist, hat ihn schon inspiriert und ist dann eben auch ein Grund dafür, für seine körperliche Entwicklung und Transformation. Und dann habe ich ihn noch gefragt, das war dann auch der Grund, warum du oberkörperfrei schön bei Insta dann auch mal gepostet hast. Ja. Ja, hat auch sehr herzlich gelacht, also hatte auch Humor und versteht Spaß und ja, und noch viele andere Dinge. Natürlich Julian Nagelsmann, die Aussage, ne, mit Blick auf die Weltmeisterschaft, dass gute Chancen hat, Netscher oder er zu spielen, dass er diese Verlässlichkeit hat, dass er immer denselben Stiefel spielt, was Nagelsmann aber auch sehr positiv meinte. Da sagt er auch, das ist wunderbar zu hören vom Bundestrainer, aber auch Anreiz für ihn persönlich natürlich weiterzumachen, ne, dran zu bleiben, sich weiter zu verbessern. Zu Kompany, seiner Entwicklung hat er was gesagt. Also waren zu Leon Goretzka auch tolle Worte.
Zukunft vom FC Bayern, ja, habe ich gelesen. Genau. Also seine eigene Zukunft.
Ja. Also einiges drin. Viel Spaß beim Reinhören.
So schaut's aus. Weißt du auswendig, zufällig oder hast du es in der Vorbereitung gesehen, wann er sein Bundesliga-Debüt gegeben hat?
Das war müsste noch unter Tuchel gewesen sein, oder?
Ja, und es war am 28. Oktober 2023, 8-0 Heimsieg gegen Darmstadt 98, wurde in der Schlussphase eingewechselt, 19 Jahre damals jung, und erstmal das spannende als Fakt, finde ich, und das ist jetzt auch schon 2,5 Jahre her, das finde ich, hat man gar nicht so auf dem Zettel, gefühlt, ja, gleichzeitig hat man das Gefühl, dass er schon 5 Jahre bei den Bayern ist, ja. Aber auch, dass er erst jetzt seinem Jahr irgendwie so richtig wichtig ist. Hättest du ihm damals den Weg so zugetraut, den er jetzt gemacht hat? Hattest du ein Gefühl für, ob er sich auch durchsetzt bei den Bayern?
Ja, es war so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, ne? Also dann aufgrund der verletzten Situation auch im Mittelfeld dann Pavlo auch hochzuholen, dann eben auch die Möglichkeit zu geben. wurde ja dann weitergetragen. Also man muss ja fair enough sagen, dass Tuchel derjenige war, der ihn hoch, also dann auch hochgezogen hat, hat mittrainieren lassen und auch seinen ersten Einsatz gegeben hat und dann ja weiter gereift in seinem Prozess, der beeindruckend ist, weil er hat ja auch schon in seinen jungen Jahren, muss man ja sagen, extreme Rückschläge erleiden müssen, ne? Mit einem pfeiferischen Drüsenfieber, was ihn ja komplett aus den Socken geholt hat, dann immer mal wieder eine Mandelentzündung, dann die Mandeln entfernt.
Das hat auch die EM verpasst.
Ja. Genau, ja genau, da wäre er ja auch schon dabei gewesen vor 2 Jahren. Ne? Also da sieht man ja, was für ein Niveau er sich da auch schon bewegt hat, dann die Schulterverletzung und dann eben halt körperlich ja an sich zu arbeiten. Er kann nichts für einen Pfeifer, er kann auch nichts für Mandelentzündung und so. Das sind ja alles Dinge, die halt leider mal passieren und die hat er jetzt schon in seinen jungen Jahren hinter sich gelassen und diesen Prozess. Und das war auch interessant zu hören gestern bei ihm. Also er ist ein Gewinnertyp, ne? Er will gewinnen, das ist sein Credo. Und ja, so lebt er, so bereitet er sich auf die Spiele vor, so reift er und so ist er auch immer besser geworden. Und unter Kompany hat er nochmal den nächsten Step gemacht, gerade auch defensiv stabiler und besser zu werden. Das hat er explizit auch nochmal gelobt unter der Entwicklung von Kompany. Und ich finde, er ist so ein total interessantes Gesamtpaket, weil er kein Schisser ist, weil er Bälle fordert, weil er sie haben will, weil er ganz viel unterwegs ist und immer sagt, komm, ich bin anspielbar, spielt mich an. Steil, Steckpässe, Querpässe, habe ich ihn auch drauf angesprochen, auch ganz interessant. Ja, deswegen Top-Entwicklung genommen und jetzt eben auch körperlich stabil.
Wie du sagst, super Paket einfach, finde ich. Ich finde, trifft auch meistens fast immer so die richtige Entscheidung, spiele ich jetzt den einfachen Querpass oder nach hinten oder mache ich das Spiel schnell mit einem Pass nach vorne. Zeigt jetzt auch, dass er torgefährlich sein kann. Hat er auch zuletzt getroffen. Steht, glaube ich, schon bei 4 Saisontoren. Also einfach ein gutes Paket für so einen Sechser. Und deswegen glaube ich, und das ist ja jetzt gerade auch Thema, gestern waren es 100 Tage bis zur WM. Ich glaube, dass er gesetzt sein wird bei der WM. Wenn er fit bleibt, wenn nicht hoffentlich wieder irgendwas dazwischen kommt, dann ist er, natürlich auch wegen der Tatsache, dass Joshua Kimmich Rechtsverteidiger ist oder Rechtsverteidiger spielen wird, auch das hat Julian Nagelsmann bei den Kollegen vom Kicker im Interview ja nochmal klar gesagt, dann ist er für mich der eine Sechser, der gesetzt ist, ehrlich gesagt. Und dann ist die Frage, wer neben ihm spielt. Leon Goretzka, über den hat auch Nagelsmann wieder positiv gesprochen. Oder Felix Metscher oder. Oder wie siehst du es?
Ja, ich bin auch gespannt, aber ich glaube nicht, dass Metscher und Pablo zusammenspielen. Das hatte Julian auch so ein bisschen durchblicken lassen im Interview, weil sich möglicherweise auch zu ähnlich sind. Ich finde, nach den Aussagen zu urteilen, Leon Goretzka mehr oder minder einen Freifahrtschein zu geben, das hat so ein bisschen eigentlich seine Aussage konterkariert von Julian Nagelsmann, dass er gesagt hat, also die müssen auch im Verein spielen, müssen Stammspieler sein, die müssen mit Spielfitness, Spielpraxis da irgendwie auch ins Turnier reingehen. Das hat mich so ein bisschen verwundert. Auf der anderen Seite bin ich auch davon überzeugt, dass Leon auch noch viele Einsätze jetzt in den verbleibenden Bundesligaspielen bekommen wird. In der Champions League muss man abwarten, aber Julian weiß natürlich, was er bekommt. Das ist Erfahrung pur, auch wie er jetzt die ganze Situation angenommen hat, keinen neuen Vertrag zu bekommen, da zu bleiben in München, auch zu wissen, möglicherweise weniger Einsätze zu haben, aber mit den Jungs eben halt noch weiterzugehen, die Erfolge noch einfahren zu wollen, charakterlich sich da einwandfrei zu verhalten, die Mannschaft weiter zu pushen. Auch Pavlovic zu pushen, ne? Das hat er mir auch gesagt, der Alex, dass Leon auch einer war, obwohl die Konkurrenten waren auf dieser Situation. Ja, klar will jeder spielen, aber ihn dahingehend auch unterstützt zu haben. Deswegen ist Leon natürlich als Gesamtpaket sicherlich auch ein sehr wichtiger Spieler, weil du weißt, was du bekommst. Erfahrung wird auch wichtig sein in diesem Turnierverlauf. Und deswegen schauen wir mal, ob es dann möglicherweise Goretzka und Pavlovic sind, ob es Metscher und Goretzka möglicherweise sind oder da kommen noch natürlich auch andere Spieler.
Ja, noch. Angelo Stiller muss man auf jeden Fall auch mit reinschmeißen, zumindest. Ja. Wahnsinnig gut, da ist für mich so, was das Fußballerische und so die fußballerische Intelligenz auch betrifft, so ungefähr zumindest auf Kimmich-Niveau, wahnsinnig ballsicher, super Ballverteiler, halt so der klassische spielmachende Sechser sozusagen. Ja. Guckt man es an, ansonsten, wie du sagst, auch Pavlovic, Goretzka, ich kann mir das auch echt gut vorstellen, die können beide kicken und sind beide aber auch körperlich einfach richtig gut, mittlerweile Pavlovic, Goretzka schon länger, gerade auch so Thema Zweikampfhärte dann so vor der Abwehr, wäre durchaus ein Punkt. Wir gucken es uns an, gibt demnächst ja auch eine Länderspielpause. Schauen wir mal, was Julian Nagelsmann da dann genau aus dem Hut zaubert. Und dann nochmal abschließender Hinweis, Interview heute ab 19 Uhr auf Sky Sport News und dann natürlich auch auf unseren digitalen Plattformen. Guckt euch das sehr gerne an. Und dann hast du schon gesagt, er hat sein Vorbild verraten. Hast du jemanden, der dich, das ist jetzt die Frage an den Ex übrigens, die Frage an den Ex-Profi, hast du jemanden, der dich besonders geprägt hat, als du so angefangen hast, Fußball zu gucken, angefangen hast, Fußball zu spielen? Gab es ein, zwei Spiele, wo du gesagt hast, zu denen schaue ich auf, so will ich gerne mal spielen?
Boah, wen fand ich denn damals so inspirierend als Spieler?
Die Frage ist ja erstmal, geht's um Offensivspieler dann oder um Defensivspieler? Weil klar, so als Kind, Jugendlicher sucht man sich vielleicht eher die Offensive raus, aber du warst ja eher defensiver.
Ich fand das, also als ich ganz jung und war, fand ich Litti, Pierre Lebarski, den ich jetzt natürlich auch persönlich kenne und schon den einen oder anderen lustigen Abend mit ihm gehabt habe, fand ich ihn damals total begeisternd spielen zu sehen tatsächlich. War Litti eine ganz, ganz lange Zeit, auch als Toni Schumacher, Lebarski, die alle dabei beim ersten FC Köln gespielt haben, habe ich so ein bisschen auch tatsächlich damals mit den Kölnern sympathisiert, als ich Jugendlicher war. Als ich dann aber nachher so selber Richtung Profi gegangen ist, fand ich natürlich, das ist dann auch natürlich positionsbezogen, Jürgen Kohler ganz geschmeidig in seiner Art und Weise Fußball zu spielen, zu arbeiten, harter Verteidiger gewesen. Das hat mir schon Spaß gemacht, ihn damals zuzuschauen. Und aber ich hatte nie so richtig diese Vorbilder, wie es heutzutage auch viele Kinder und Jugendliche haben, ob Messi, Ronaldo und wie sie alle heißen oder dann ihre Idole irgendwo gehabt zu haben. Das war bei mir gar nicht so extrem ausgeprägt, dass ich jetzt gesagt habe, ich will unbedingt so sein wie der oder ich will, wie gesagt, ich habe nur gerne zugeschaut, wenn Jürgen da halt eben auch mal ein Vierer-Bob die Grätsche ausgepackt hat oder eben halt auch im Zweikampf sehr stabil unterwegs war.
War damals auch noch nicht ganz so leicht, sich dann irgendwie die Highlights auf YouTube und so anzugucken.
Ja, genau.
Das habe ich nämlich ganz viel gemacht. Ich bin ja doch ein, zwei Jahre jünger als du. Bei mir war es damals vielleicht das kurz fürs Protokoll, bei mir war es vor allem Thierry Horry, der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich habe damals auch offensiv gespielt. Ronaldinho, so diese Generation, Zinedine Zidane, das war einfach eine sehr, sehr geile Fußballer-Generation da zu dem Zeitpunkt.
Absolut.
Und dann sind wir schnell beim Thema Champions League, wenn man diese Namen hört. Champions League wurde ausgelost, also Achtelfinale wurde ausgelost. Und für die Bayern wird es dann der Gegner, der Borussia Dortmund rausgeschmissen hat. So schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Man hat es gesehen, die können Fußball spielen, die können gefährlich sein, die können gut verteidigen. Aber man muss trotzdem unterm Strich sagen, eine Pflichtaufgabe für die Bayern, sich da im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo durchzusetzen, oder?
Ja, sehe ich genauso wie du. Ich bin am Dienstag dann glücklicherweise mit dabei, kann mir es vor Ort mit anschauen, bin gespannt, wie da auch so die Atmosphäre ist. Die soll sehr, sehr gut sein.
Neuer Stadion, ne?
Ja, auch aus Dortmund gehört, auch von Jesko, der mit vor Ort war. Und da bin ich sehr gespannt. Aber die Bayern sind nicht Dortmund, deswegen glaube ich schon, dass sie mit ihrer,
nicht Dortmund ist schön.
Ja, dass sie mit ihrer eigenen individuellen Klasse und mit der Form, wie sie momentan unterwegs sind, dass sie da jetzt eben auch aus ausgeruhten Wochen kommen, also die Akkus sollten aufgeladen sein. Kompany hat nochmal 2 Tage freigegeben, Sonntag, Montag, sind die Vorzeichen und Voraussetzungen der Bayern sehr gut, eine Runde weiterzukommen. Sie haben das zweite Spiel bis zu einem vermeintlichen Halbfinale immer zu Hause. Das kann dann schon ein Faktor sein, aber ich bin mir sicher, dass sie im Hinspiel schon einigermaßen ordentliches Ergebnis erzielen, um dann eben auch ins Viertelfinale zu kommen.
Glaube ich auch. Also wie gesagt, klar, die haben es den Dortmundern wirklich schwer gemacht und waren unterm Strich in den 2 Spielen vielleicht sogar auch besser, aber lag jetzt im Rückspiel vor allem an der Schwäche auch des BVB, wie ich finde.
Ja,
und
ja.
Man darf nicht vergessen, also ja, vernünftige Mannschaft und so weiter, aber die sind Siebter in der Serie A aktuell, weit, weit abgeschlagen hinter Inter Mailand, auch relativ weit abgeschlagen hinter Milan und Neapel noch. Die sind jetzt nicht so das Spitzenteam gerade in Italien, deswegen, ja, vermeintlich eine kleine Pflichtaufgabe zumindest.
Aber was kommt dann, Felix? Das ist ja interessant. Ja,
hier steht City
insgesamt der ganze Real, Turnierbaum.
Ja. Das wäre die nächste Frage gewesen. Also Viertelfinale, wir gehen jetzt mal eher davon aus, dass Bayern da reinkommt. Dann wären City oder Real. Und dann sehe ich ehrlicherweise bei beiden ein offenes Duell. Ich würde sie gegen, also Stand jetzt würde ich die Bayern wahrscheinlich gegen Real als Favoriten sehen und gegen City ist es dann wahrscheinlich so ein 50-50-Ding. Oder was meinst du?
Ja, würde ich komplett so mitgehen. Also ich glaube auch, dass Real jetzt in dieser Saison nicht so, ja, so gefestigt ist. Jetzt Kreuzbandriss Rodrigo, glaube ich, ne, kam jetzt auch noch mit dazu. Also sie haben ich finde, insgesamt gibt es jetzt, bis auf Arsenal, wo ich sage, dass die sind brutal stabil, die auch in der Premier League, auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, auch über Standards, über ja einfach ihr Umschaltspiel. Also das ist momentan das Maß, finde ich. Und dann alles andere ist Liverpool. Wir haben in dem Baum noch Liverpool zum Beispiel. Wir haben, ich glaube, PSG, Chelsea, Man City, Real.
Genau.
Das ist natürlich die Crème de la Crème. Arsenal hast du im anderen Baumzweig drüben. Und deswegen, aber Liverpool strauchelt momentan auch so ein bisschen durch die Premier League. So Ergebnisse, klar, jetzt mal wieder schön. Aber die Art und Weise, wie sie spielen, ist jetzt keine Übermannschaft, finde ich. Und bei Chelsea sehe ich es genauso. PSG, ja, alles von den Namen her natürlich extrem. Deswegen sehe ich persönlich da Man City und Arsenal jetzt möglicherweise so die beiden Mannschaften. Real natürlich, die haben Erfahrung in zwei Spielen, wird das auch schwer sein, sich da durchzusetzen. Aber ja, der Baum ist groß. Und Pablo meinte auch, ja, wer die Champions League gewinnen will, ganz nüchtern und sachlich, der muss halt alle schlagen. Und da musst du nicht jammern, welchen Zweigbaum du hast, sondern wenn du den Henkelpott hochhalten willst, dann musst du alle schlagen. Und ja, das wird doch mal interessant sein zu sehen.
So schaut's aus. Ja, gerade auch City jetzt wirklich echt wieder verbessert, hatten ja zu Saisonbeginn Probleme und jetzt aber seit Anfang November genau zwei Spiele verloren in der Premier League. Einmal gegen Manchester United, die ja wirklich auch stark sind, und dann gab's einen Ausrutscher gegen Newcastle United. Aber ansonsten einfach wirklich gut, defensiv auch wieder stabil. Rodri hilft natürlich wahnsinnig, dass der wieder fit ist.
Ja,
ich durfte es hier auch vor 4 Wochen, glaube ich, war es an der Anfield Road gegen Liverpool sehen. So dieses Tempo, die Technik, das ist schon wahnsinnig beeindruckend bei City. Deswegen bin ich da gespannt. Wie gesagt, wäre dann ein sehr offenes Viertelfinale für mich, wenn es denn City wäre, und dann wird eben im Halbfinale, ja, ich glaube, dass sich Liverpool gegen Galatasaray durchsetzen wird, und dann wird es eben Halbfinale Liverpool gegen Bayern oder PSG oder Chelsea. Ich würde da jetzt fast mal auf Liverpool tippen, wäre natürlich auch ein brutales Halbfinale.
Ja. Schauen wir mal. An.
Ja, auf jeden Fall die Bayern mit guten Karten. Ich glaube, das können wir einmal festhalten. Und die werden sie auch am Wochenende, am Freitagabend bei unserem Flutlichtfreitag bei Sky haben gegen Borussia Mönchengladbach. Platz 12 aktuell, nur 3 Punkte Vorsprung auf Platz 16, nur 27 Tore erzielt bisher in der Bundesliga-Saison. Ja, und haben jetzt zuletzt auch mal wieder gewonnen nach 7 Spielen ohne Sieg. Da drängt sich das Wort Pflichtaufgabe aus Bayern Sicht noch deutlich mehr auf als gegen Atalanta.
Ja, natürlich. Haben wir vorhin schon mal angerissen. Bin gespannt, wie es mit der Aufstellung handeln wird, dass er da, wie gesagt, auch mehr rotieren wird. Gibt natürlich die zwei Argumente zu sagen, also die Mannschaft jetzt so ein bisschen im Flow eingespielt zu lassen. Aber das sind sie. Also die häufig zusammenspielen, ist ja fast immer dieselbe Startelf. Diaz, Kane, Olise, Kimmich, Pavlovic, Upatar, Laim, Astani, so, das ist ja eigentlich so ein Gebilde, die genau wissen, wie sie funktionieren, und deswegen gehe ich davon aus, dass gegen Gladbach eben halt eine größere Rotation stattfinden wird. Die Frage ist, was ist mit Manu? Der hat jetzt tatsächlich, seitdem er es probiert hat, möglicherweise im Klassiker zu stehen. Da ist meine Prognose zum Glück aufgegangen, dass er es nicht schafft. Hatte jetzt aber auch dann eben Samstag, Sonntag, Montag frei. Gestern sah es auch erst so aus, dass er gar nicht auf den Trainingsplatz rausgeht. Hat im Inneren mit Upa, Kane und Musiala so auf dem Ergometer gesessen. Kam dann aber tatsächlich später doch raus auf den Trainingsplatz hinter dem Vorhang. Und ja, muss man abwarten. Geht er da jetzt, ich würde sagen, all in? Ruht er sich noch weiter aus? Nimmt das jetzt ganz gelassen mit Blick auf Bergamo? Ja, mal gucken, ob da Manu dann zwischen den Pfosten steht oder erst gegen Bergamo, und ich weiß nicht, wie du siehst, dass er da vielleicht nochmal auch richtig groß durchrotiert.
Ja, oder ja, genau. Also ich, wie du es auch am Anfang schon ein bisschen beschrieben hast, ich glaube, dass die immer so knapp daran scheitern, dann öfter halt mal in der Startelf zu stehen, ich glaube, dass die, dass von denen zumindest viele rein dürfen, eben Minjae Kim, Tom Bischoff, auch Nicolas Jackson zumindest im Laufe des Spiels, und Leonard Karl, weil du einerseits natürlich wieder ein bisschen für Ruhe sorgst im Kader, weil jeder ein paar Spielminuten kriegt, und zum anderen natürlich auch so ein bisschen denen, die dann immer spielen, auch das hast du gerade beschrieben, denen eine Pause gibst, die dringend nötig sein wird, so mit Blick auf die kommenden Wochen. Ja, da ist eine Länderspielpause dazwischen, aber da sind halt auch wieder fast alle Bayern-Spieler unterwegs, und dann geht's halt wirklich Schlag auf Schlag. Also fürs Protokoll, ich glaube, das haben wir gar nicht gesagt, Dienstag ist schon Bergamo, ne? Also jetzt in 6 Tagen und eine Woche später schon das Rückspiel und so weiter und so fort. deswegen, ja, wir werden uns die Tage nochmal ganz konkret angucken, wie wir dann die Startelf-Prognose wieder durchgeben. Hatten gegen Bergamo übrigens 11 von 11 richtig. Company macht es uns manchmal schwer, aber manchmal liegen wir dann doch auch richtig, zum Glück. Gibt es ansonsten zum Thema Personal gerade noch was? Bei Davis wird es noch ein bisschen dauern, ne?
Ja, hat gestern individuell trainiert, auch mit dem Ball schon ein bisschen was gemacht, Koordinationsleiter, so ein bisschen, ja, ganz fluffige Bewegungen gehabt, das sah jetzt ganz ordentlich aus, aber da wird man jetzt auch kein Risiko eingehen. Er kam aus der langen Verletzung, jetzt hat er dann wieder ein paar Spiele gemacht, du siehst, er ist auch noch nicht so ganz 100% wieder zurück, der Alte, und da wird man jetzt gerade aufgrund seiner Muskulatur und seiner Schnellkraft sicherlich auch nicht verfrüht an Risiko eingehen, also Gladbach sowieso nicht. Weiß nicht, ob es Bergamo-Hinspiel dann schon sein wird oder ob man da eben das so sukzessive so ein bisschen steigern wird, um dann eben halt danach ihn wieder in Vollbesitz seiner Kräfte zu haben. Selbiges auch bei Musiala gestern auch nochmal wieder rausgenommen, Belastungssteuerung, da siehst du auch, der hat noch nicht dieses hundertprozentige Vertrauen in seinen Körper, in seinem Fuß. Legitim, normal, nachvollziehbar. Didi Hamann hatte ja so eine andere These aufgestellt, so nach dem Motto, der, wie war es, Michael Jordan von FC Bayern, 25 Millionen, da muss er nach 2 Wochen wieder mehr oder minder funktionieren. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Wie gesagt, nach der langen Verletzung siehst du halt auch, dass er das Vertrauen noch nicht hat in das Sprunggelenk. Ich meine, das war eine ganz schwere Verletzung, ne? Das war jetzt nicht einfach irgendwie eine ganz Luschi-Verletzung, wo du sagst, stell dich nicht so an, sondern da braucht er noch so ein bisschen. Aber das ist, da gebe ich dir recht, das muss jetzt dann aber auch irgendwann in den nächsten Schritten dann auch erfolgen. Ne? Also du wirst jetzt nicht hier die komplette Rückrunde Zeit haben, ach, ich guck mal, wie ich hier irgendwie reinkomme, wir haben eine Weltmeisterschaft vor der Tür. Also gerade auch bei Musiala muss da jetzt schon dann irgendwann der nächste Schritt auch passieren und kommen.
Er hat selbst, ich glaube, bei unserem Mikro nach dem Frankfurt-Spiel oder vielleicht auch davor schon beschrieben, dass er das selbst noch merkt. Also, dass er einen klaren Plan hat, aber dass er selber auch schon natürlich das Bewusstsein hat, er ist noch nicht oder fast sogar lange noch nicht bei diesen 100%. Hier und da lässt es natürlich schon wieder aufblitzen, so die 1-2 Dribblings, aber eher dann nicht so im Tempo, sondern eher so auf engem Raum mit seiner Ballführung halt. Ich bin mir sicher, dass er da wieder hinkommen wird, aber es wird noch dauern.
Aber was gut war jetzt zum Beispiel auch in Dortmund, als er reinkam, Entschuldigung, da hat er schon so 1-2 Bewegungen gehabt, wo er den Ball auch ein bisschen weit vorgelegt hat, wo er dann auch so einen Stemmschritt hatte, ne, wo dann die Dortmunder, das war ja ein körperbetontes Spiel, dann eben auch so ein bisschen reingerumpelt sind, sage ich mal so. Und das sind ja so die Situationen, die du brauchst als Spieler, ne, wo du dann denkst, ey, hoppla, da war jetzt auch mal, ne, ging mal knackig rein. So diese Spielsituation zu haben und wieder so in der Birne dieses Gefühl, ey, boah, geil, ne, geht. Und jetzt geht das auch leichter aus der Rübe raus, dass man dann eben halt also rein vom Bild her da unten auch wieder komplett hergestellt ist. Und das, ja, geht es jetzt aber dann in den nächsten Wochen besser und vermehrt noch zu zeigen.
Das viel zitierte Vertrauen in den eigenen Körper. Das ist so, glaube ich. Haben wir natürlich einen genauen Blick drauf, haben wir auch Freitagabend einen genauen Blick drauf. Wir beide sind zusammen im Stadion, Torben. Freue ich mich drauf. Und ich mich dann auch. Bist du eben, du hast ja schon gesagt, Dienstag auch in Bergamo für uns vor Ort. Wir gucken mal, wie wir es genau dann mit der nächsten Folge machen, nächste Woche, ob es am Mittwoch dann vielleicht noch vor deinem Rückflug klappt oder ob es dann eher der Nachmittag wird. Auf jeden Fall gibt es nächsten Mittwoch definitiv eine neue Folge, eben einem Tag
Tendenz.
Nach diesem Champions League Hinspiel.
Tendenz eher Nachmittag, weil die Bayern das unter Company immer irgendwie so für uns nicht auch ganz so freundlich planen, weil das dann immer echt brutal früh immer, dann ist immer auschecken um 7 Uhr morgens nach dem Bankett, wo wir ja dann auch alle noch ein bisschen dabei sein dürfen, und dann, also es sind immer extrem kurze Nächte, und wenn ich dann noch davor, dann mache ich den Podcast direkt aus vom Bankett aus. Das ist doch eine gute Idee, oder?
Ja, suchst du dir eine ruhige Ecke vielleicht, bringst du irgendwie Max Eberl dazu oder so. So, komm, lass mal zusammen machen. Ja. Ich dachte es mir schon. Wahrscheinlich wird es Nachmittag. Ihr hört auf jeden Fall in einer Woche nächsten Mittwoch eine neue Folge. Im Laufe des Tages zumindest mal. Freuen wir uns drauf. Und dann sage ich danke fürs Zuhören. Danke, Torben. Viel Spaß heute an der Selbener. Und dann
danke, Felix.
Bis nächste Woche.
Bye.
Ciao, ciao.
Mir ist dann 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.